Ja, liebe Gemeinde, was sagt die Bibel zum Klimawandel? Ich dachte, irgendwann muss das Thema mal kommen. Es ist überall in aller Munde und ich denke, dann müssen wir auch mal darüber nachdenken. Denn wir sind ja alle Augenzeugen, wie sich die Diskussion um das Klima zuspitzt. Nun muss man sagen, das Thema Klimawandel ist nicht neu. Seit 1988 gibt es den sogenannten Weltklimarat. Das ist ein von den Regierungen unabhängiges Gremium, das wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Thema Klima und Klimawandel auswertet. Also sie haben keine eigenen Wissenschaftler, die da was machen, sondern sie nehmen diese Veröffentlichungen, werten die aus und veröffentlichen regelmäßig Sachstandsberichte. Während ja über viele Jahre dieses Thema gesellschaftlich nicht gerade an erster Stelle stand, ändert sich das mit dem Auftreten der 16-jährigen schwedischen Dame Greta Thunberg, dem Mädchen Greta Thunberg. Etwa seit einem Jahr hält sie zumindest Teile der westlichen Welt in Atem und sie polarisiert die Menschen. Manche halten sie vielleicht sogar für eine Heilige, andere fühlen sich von ihr mittlerweile genervt. Das, was Greta Thunberg antreibt, lässt sich gut in einem Zitat wiedergeben. Sie sagt, warum sollte ich für eine Zukunft lernen, die bald nicht mehr sein wird, wenn niemand etwas unternimmt, um diese Zukunft zu retten? Das ist so eine Rechtfertigung, warum sie nicht zur Schule geht, sondern eben sich für das Klima einsetzt. Nun muss man sagen, Greta Thunberg ist ein intelligentes Mädchen, das auch nicht verdient, verächtlich gemacht zu werden. Im gewissen Sinne ist Greta tatsächlich ein Phänomen, muss man sagen, das sich wahrscheinlich zu einem großen Teil sicherlich mit ihrem Asperger-Syndrom, das hat sie selber auch öffentlich gemacht, erklären lässt. Sie leidet also unter diesem Asperger-Syndrom, das bei ihr diagnostiziert worden ist. Greta selbst sagt von sich, mein Gehirn arbeitet ein bisschen anders, also habe ich einen anderen Blickwinkel auf die Welt. Ich sehe sie hauptsächlich in Schwarz und Weiß. Ihr Anderssein als die Norm sei ihre Superkraft, sagt sie selber von sich. Ihre Mutter erklärt, Greta könne sozusagen das CO2 geradezu sehen. Der Einsatz vieler junger Menschen, wir wissen, dass da viele auf die Straße gehen, jeden Freitag, wirklich in allen Ehren. Aber es ist gut, wenn wir Christen fragen, was sagt die Bibel zum Klimawandel? Und dazu will ich jetzt kommen. Gleich zu Beginn der Bibel, im Schöpfungsbericht, lesen wir einen wichtigen Hinweis darauf, wie wir mit Gottes Schöpfung umgehen sollen. Da heißt es in 1. Mose 2,15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und in 1. Mose 1,28, Gott segnete Mann und Frau und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das sind bekannte Sätze, die jeder kennt. Das bedeutet, wir Menschen dürfen und sollen wie ein König über die Tiere herrschen und uns die Erde nutzbar machen, damit wir davon leben können. Anders könnten wir gar nicht leben, als dass wir uns die Erde nutzbar machen. Aber ein guter König ist nicht einer, der sein Volk zerstört, sondern einer, der sein Volk pflegt, wie ein Hirte seine Herde. So ist es die Aufgabe des Menschen, die Erde zu bewahren. Wir dürfen keinen Raubbau treiben. Deshalb ist in der Bibel das Königsideal König David. Und nicht, der ja ein Schafshirte war, und nicht Nimrod. Der wird auch erwähnt im 1. Buch Mose, der ein mächtiger Jäger war und der erste König von Babel wurde. Diese beiden Könige werden sozusagen gegenübergestellt. Es ist also legitim, wenn junge Menschen die Alten fragen, wie geht ihr mit den Ressourcen der Erde um? Und sie haben auch das Recht darauf hinzuweisen, dass wir momentan zu sehr auf Kosten der nachfolgenden Generation leben. Denn noch nie sind die Ressourcen in so einem Umfang verbraucht wurden, wie es heute der Fall ist. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 11, 18, Gott wird die vernichten, die die Erde vernichten. Das ist also eine Wahrheit, die wir Christen uns vor Augen halten müssen. Von daher ist es ein wichtiges christliches Anliegen, mit Gottes Schöpfung sorgsam und bewahrend umzugehen. Auf der anderen Seite aber kann man in der gegenwärtigen Klimabewegung Verwerfungen und Unredlichkeiten beobachten. Wenn zum Beispiel gesagt wird, uns ist das Klima außer Kontrolle geraten, dann spricht daraus eine gewisse Selbstüberschätzung. Denn zu keiner Zeit hatte der Mensch jemals das Klima in seiner Hand, in seiner Kontrolle. Es gibt nur einen, der das Klima kontrollieren kann, und das ist Gott. In Psalm 135 lesen wir, ja, ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Herr über allen Göttern. Alles, was er will, das tut er im Himmel und auf Erden, im Meer und in allen Tiefen. Und so brauchen wir niemals zu glauben, Gott sei das Klima außer Kontrolle geraten. Denn Klimawandel gibt es nicht erst, seitdem es den Weltklimarat gibt, sondern schon immer. Und zwar ganz exakt begann der Klimawandel nach dem sogenannten Sündenfall, nach der Bibel. Also von dem Zeitpunkt an, seitdem wir nicht mehr im Garten Eden leben. Eden heißt ja übersetzt Wonne und Lieblichkeit. Und so war auch das Klima zu Anfang lieblich. Es war so angelegt, dass der Mensch nicht alterte. Daraus erklären sich auch diese hohen Altersangaben am Anfang der Bibel, über die wir ja als Bibelleser stolpern müssten. Es war so angelegt, dass es wirklich ein super Klima war. Gott hat für den Menschen und seine Schöpfung ewiges Leben vorgesehen. Da heißt es in 1. Mose 1, 6 und 7, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheiden zwischen den Wassern. Eigenartige Formulierungen sind das. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so und er nannte die Feste Himmel. Das muss man lesen. Wenn man so schnell überliest, denkt man, die Feste ist die Erde. Nein, er nannte die Feste Himmel. Der Himmel war also laut Bibel eingeschlossen mit Wasser von oben und mit Wasser von unten. Weiter heißt es dann im Schöpfungsbericht, danach sammelte sich das Wasser unter dem Himmel an besonderen Orten, sodass man das Trockene sehen konnte. Also dann sammelte sich sozusagen das Wasser unten, sodass also Möglichkeiten für Menschen wurde, überhaupt auf Trockenem zu leben. Der Schöpfungsbericht gibt uns demnach einen Hinweis darauf, dass die Welt vor der Sintflut einen schützenden Wassergürtel um die Atmosphäre herum besessen haben muss. Dadurch herrschten andere klimatische Bedingungen, weil die Sonne ja ganz anders auch sozusagen gefiltert wurde. Und da muss dieses Klima eben sehr konstant gewesen sein auf der Erde. Aber nach dem Sündenfall wandelte sich das. So berichtet es die Bibel. Ich sage ja, was sagt die Bibel zum Klimawandel? Der spektakulärste Klimawandel, den die Welt bisher gesehen hatte, vollzog sich während der Sintflut. Denn da regnete das Wasser über der Feste ab. Das erklärt, woher bei der Sintflut diese großen Wassermassen kommen. Denn laut Bericht bedeckte ja dieses Wasser den ganzen Erdkreis, also die ganze Erde. Danach kam es zu massiven tektonischen Veränderungen auf der Erde. Im Buch Hiob lesen wir von diesen eigenartigen Dingen, also eigenartige Aussagen, die wir dort lesen können, also die auch solche Prozesse, tektonische Prozesse erklären. Da heißt es im Hiob-Buch folgendermaßen, er versetzt Berge, ehe sie es inne werden. Er kehrt sie um in seinem Zorn. Woher kommen solche Aussagen? Sind die einfach so, hat die jemand ersponnen? Hiob, dessen Lebenszeit man in unmittelbarer Nähe zur Sintflut ansetzt, muss solche plötzlichen tektonischen Veränderungen auf der Erde gesehen haben oder davon gehört haben zumindest. Anders lassen sich im Übrigen ja auch nicht die Fossilien erklären. Wie entstehen denn Fossilien? Nur dadurch, dass Tiere plötzlich eingeschlossen werden von Erde, von Gestein. Nur dann können Fossilien überhaupt entstehen, ansonsten verwesen sie. Also nur dann, wenn aus Tälern Berge und aus Bergen Täler werden. Durch diese Faltung der Erdkruste, wir wissen ja, dass viele Gebirge auch durch, nicht alle, aber viele Gebirge durch Faltung entstanden sind. Also zum Beispiel die Alpen sind nicht durch Vulkane entstanden, sondern sind durch Faltung entstanden. Und so gibt es ganz viele Gebirge, die durch Faltung entstanden sind. Ich habe hier mal so ein schönes Bild, das das so deutlich macht, das ist ein Gebirge auf der Insel Kreta. Und durch diese Faltung der Erdkruste, die ja sogar bis in die Tiefen des Meeres geht, man weiß heute, dass es große Riesengräben im Meer gibt, die auch durch Faltung entstanden sind, sodass also Platz wurde für das Wasser und es auf einmal wieder trocken wurde. Ja, seitdem gibt es Klimawandel. Wissenschaftler wissen zum Beispiel, dass die Sahara nicht immer Wüste war. Etwa vor 5000 Jahren muss sie von tropischen Bäumen bedeckt gewesen sein. Später verschwanden sie und in der Folge auch dann die Grassavanne und Nashörner, Giraffen, Elefanten, die ganzen Tiere verschwanden und Menschen mit ihr. Forscher meinen, Schuld an dem gravierenden Einschnitt waren veränderte Monsunwinde und geringere Niederschläge. Die Frage ist natürlich, waren die schon menschengemacht? Und die Sahara wächst kontinuierlich jedes Jahr. Bekannt ist, dass die Sahara in den letzten 100 Jahren um 10% gewachsen ist. Es gibt also nachweislich ständigen Klimawandel. Das ist auch eine der Ursachen für das Aussterben von Tierarten. Auch das gibt es nicht erst heute. Wir wissen vom Aussterben der sehr prominenten Dinosaurier zum Beispiel, aber eben auch der Mammuts. Und auch heute müssen wir schmerzlich feststellen, wie ganze Tierarten von der Erde verschwinden. Nun muss man sagen, ganz gewiss hängt das in heutiger industrieller Zeit auch mit der schlechten Haushalterschaft der Menschheit zusammen. Das muss man einfach sagen. Aber eben nicht ausschließlich, sondern laut biblischem Wort geschieht es auch, weil es Gott so bestimmt hat. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt Paulus Folgendes: Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Und so sollten wir Menschen bei jedem Aussterben einer Schmetterlingsart, einer Antilopenart in Afrika schmerzlich daran erinnert werden, dass unser Verhältnis zu unserem Schöpfer gestört ist. Es soll uns zur Umkehr bewegen. Jedes Unwetterereignis, jedes Erdbeben ist ein Hinweis darauf. Die Bibel deutet Unwetterkatastrophen unter anderem eben auch, nicht nur, aber unter anderem eben auch als ein Gerichtshandeln Gottes. Zu Jeremias Zeiten gibt es eine interessante Bibelstelle, die möchte ich auch mal vorstellen. In Jeremia 14, 1 bis 6 lesen wir: Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagt über die große Dürre, die in Juda herrschte. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklagen steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft, wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, oder? In der Offenbarung wird unter anderem über die kommende Trübsal prophezeit. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Ich möchte damit sagen, Die Ursache der Klimaveränderung unserer Zeit auf den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist weit, weit untertrieben. Mag sein, dass CO2 eine Rolle dabei spielt. Ich bin kein Wissenschaftler und möchte das auch nicht beurteilen. Aber leider besteht die Gefahr, dass eine Klimadebatte, die ohne Ehrfurcht vor Gott geführt wird, eben auch unehrlich, unsozial und schief wird. Auf einige Dinge möchte ich hinweisen. Auf der Internetseite Ach gut fand sich in den letzten Tagen ein Artikel eines Gastautors mit dem Namen Pierre Heumann über den israelischen Astrophysiker Professor Nir Shaviv. Dieser Professor sieht so aus. Ich zitiere aus dem Artikel. Der Sohn einer prominenten Architektin und eines renommierten Physikprofessors ist in einem Solarhaus aufgewachsen, das seine Mutter konzipiert hatte. Energiebewusstes Verhalten war in seinem Elternhaus eine Selbstverständlichkeit. Er schreibt, ich tendierte in meiner Jugend sogar dazu, Gesetze zur Lösung ökologischer Probleme zu befürworten. Er sei deshalb extrem überrascht gewesen, als er aufgrund seiner Forschungen als Astrophysiker begriff, dass es sich beim Klimawandel um ein viel komplizierteres Phänomen handelt, als Politiker oder Medien behaupten. Er könne beweisen, dass ein Großteil der globalen Erwärmung nicht das Resultat der Zivilisation sei. Shaviv gehört zu den wenigen weltweit, die dem Klimahype entgegenhalten. Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrheit seiner Kollegen ist Shaviv überzeugt, dass es keinen direkten Beweis dafür gibt, wonach CO2-Schwankungen zu großen Temperaturschwankungen führen. Das von Menschen produzierte CO2 spiele beim Klimawandel bloß eine untergeordnete Rolle. Zwischen 50% und 2/3 der globalen Erwärmung sei auf die Aktivitäten der Sonne zurückzuführen, sagt er. Dass sich das Klima verändere, streitet er zwar nicht ab, doch das sei kein Grund zur Panik. Die meisten Klimaforscher wollen nicht wahrhaben, dass die Aktivitäten der Sonne einen großen Einfluss auf das Klima haben, sagt Shaviv und zeigt auf eine Grafik an seinem Bildschirm mit 8 Jahrzehnten Gezeitenmessung. Angeschrieben ist, sehen Sie, bei aktiver Sonne steigen die Meeresspiegel an, bei inaktiver Sonne fallen die Meeresspiegel. Auf kurzen Zeitskalen gelangt in erster Linie Wärme in die Ozeane und das Wasser dehnt sich aus. Damit lässt sich der Strahlungsantrieb der Sonne messen. Es ist etwa 10-mal größer als das, was der Weltklimarat zugesteht. Dieser lasse außer Betracht, dass es einen Verstärkungsmechanismus zwischen der Sonnenaktivität und dem Klima gebe. Seine Forschungsergebnisse seien für die meisten Experten unbequem, sagt Shaviv. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit sehr große Klimaveränderungen gab, ohne dass fossile Brennstoffe verbrannt wurden. Vor 1000 Jahren, doziert er, war es auf der Erde gleich warm wie heute. Während der kleinen Eiszeit, die vom 15. bis ins 19. Jahrhundert dauerte, war die Themse des Öfteren gefroren. Der Klimarat habe das zwar in seinen ersten beiden Berichten erwähnt, doch ab 2001 sei dieser Hinweis plötzlich verschwunden. Das Klima der letzten 1000 Jahre wurde als konstante Größe präsentiert, die sich erst im 20. Jahrhundert änderte. Mit dieser bewusst falschen Darstellung wollte der Klimarat sein im Voraus festgelegtes Narrativ untermauern. Soweit mal daraus zitiert. Etwas volkstümlicher und viel kürzer drückt es Ivar Giæver, oder ich kann nicht schlecht aussprechen, ein norwegisch-amerikanischer Physiker aus. Er sagt, die Natur ist für den Menschen wie der Kühlschrank für einen Hund. Er weiß, dass Futter drin ist, aber er wird nie verstehen, wie der Kühlschrank funktioniert. So ist es mal so ganz kurz ausgedrückt, volkstümlich. Nun ist das so, Stimmen solcher Wissenschaftler, da gibt es noch mehrere übrigens, ja, auch wirklich renommierte Wissenschaftler, die das anzweifeln, dass also CO2, so wie es uns aufgetischt wird, wirklich diese große Auswirkung hat in der Gestaltung des Klimas. Stimmen solcher Wissenschaftler werden gezielt in der öffentlichen Diskussion ausgegrenzt. Zur Redlichkeit aber jeglicher Wissenschaft gehört es doch aber, alle Meinungen zu Wort kommen zu lassen. Denn immerhin wird für die Energiewende viel Geld ausgegeben. Das Institut für Wirtschaftsökonomik mit Sitz in Düsseldorf hat errechnet, dass in Deutschland bis zum Jahr 2025 geschätzt rund 520 Milliarden Euro aufgewendet werden müssen, um die Klimaziele erreichen zu können. und schreibt dann weiter, eine vierköpfige Familie in Deutschland zahlt somit direkt und indirekt über 25.000 Euro für die Energiewende. Tja, woher nehmen und nicht stehlen? Die Kosten der Klimawende treffen in erster Linie eben wieder diejenigen, die sich nicht durch Erwerb einer Heiztechnologie, neuer Heiztechnologie oder alternativer Antriebstechniken ihrer Autos von der kommenden CO2-Steuer freikaufen können. Ferner enthält die aktuelle Klimadiskussion zunehmend religiöse und damit auch menschenverachtende Aspekte. Das Aktionsbündnis Extinction Rebellion, das heißt übersetzt Rebellion gegen das Aussterben, diese Gruppe ist auch verantwortlich für zahlreiche Verkehrsblockaden in europäischen Großstädten, so auch in Berlin in der letzten Woche, glaubt an die Apokalypse der baldigen Auslöschung der Menschheit und empfiehlt die Selbstaufopferung für das Klima. Aber mit diesem Aufruf, sich ganz dem Klima hinzugeben, wird eben das Klima auch vergöttlicht. Aber das ist Götzendienst. Das muss man also ganz nüchtern sagen. Das geht so weit, dass einige Aktivisten fordern, zum Beispiel auf Kinder zu verzichten, weil sie sogar eine schlechtere CO2-Bilanz hätten als Autos. Das sind nur so ein paar Schlaglichter in dieser Diskussion. Wie sollen wir Christen uns in der Klimadiskussion positionieren? Also, das sind vielleicht ein paar Gedankenanregungen, die ich dazu habe. Drei Punkte, gibt garantiert mehr. Mir sind drei Punkte jetzt mal wichtig geworden. Erstens, wir Christen sollen verantwortungsvoll mit der Schöpfung umgehen. Wir Christen wissen, dass wir Bewahrer der Schöpfung Gottes sein sollen, indem wir uns eben nicht dem Materialismus hingeben. Auf der anderen Seite aber predigt die Bibel auch kein spartanisches Leben. Wir dürfen uns kaufen, was wir zum Leben brauchen, ohne dabei aber eben in ein ungezügeltes und verantwortungsloses Konsumverhalten zu kommen. Wer es finanzieren kann, wird umweltfreundliche Heizungstechnologien kaufen und umweltfreundliche Autos. Aber es ziemt sich eben nicht, die verächtlich zu machen, die sich aus sozialen oder anderen Gründen gegenwärtig keine neue Heizung und kein neues Auto leisten können. Und wir Christen sollten wissen, wir müssen nicht alles in dieser Welt haben. Ich denke, da können wir auch nochmal eine Gegenbewegung vom Christsein her auch einfach leben. Da könnten wir eigentlich auch viele Impulse geben. Warum? Weil wir wissen, dass wir nicht alles in dieser Welt haben müssen. Weil in der Bibel steht, dass Jesus uns eine Wohnung im Himmel bereitet hat. Das sind Aussagen, die haben Auswirkungen bis aufs Klima. Ja? Wenn ich das wirklich ernst nehme, dann muss ich in dieser Welt nicht immer alles haben. Dann muss mein Haus auch nicht ein halber Palast sein in dieser Welt, sondern ich kann verantwortlich bauen und kann auch sagen, das ist nötig und nicht alles bauen, was möglich ist. Das ist nur ein Beispiel. Da könnten wir Christen doch mal andere Akzente setzen, oder? Ein nächster Punkt. Wir Christen bewahren den Frieden zwischen den Generationen. Es ist ein Unding, wenn im Zusammenhang mit der Klimadebatte die Generationen jung gegen alt und umgekehrt gegeneinander ausgespielt werden. Die Aussage Greta Thunbergs, ihr stehlt uns unsere Zukunft, ist sehr einseitig. Denn jede Generation, auch die von Greta Thunberg, erbt nicht nur die Sünden vorausgegangener Generationen und die erbt jede Generation, das ist einfach mal so in dieser Welt, sondern profitiert natürlich auch von deren Segnungen. Und davon profitiert sehr wohl unsere Generation. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass die Jugend geehrt wird, aber gleichzeitig auch die Alten. Das ist biblisch. Im Hinblick auf den jungen Timotheus schreibt Paulus, 1. Timotheus 4,12, niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Ehrlichen Protest der jungen Generation im Hinblick auf das Klima sollen wir Älteren und Alten nicht verachten. Denn aus diesem Protest spricht eben auch Wahres, das muss man auch sagen. Der Planet leidet tatsächlich unter der ungezügelten Gier von uns Menschen. Aber für die Jungen gilt, was wir in 3. Mose 19,32 lesen. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Dritter Punkt. Wir Christen sind zur Nüchternheit aufgerufen, vor allem auch gegenüber extremen Positionen. Extreme Positionen im Hinblick auf das Klima verkennen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und dass wir in einem Dilemma leben. Wir wissen zum Beispiel bisher von keiner Form der Energiegewinnung, die gänzlich umweltunschädlich ist. Das gibt es einfach nicht. Selbst die Nutzung von Sonnenenergie, die zwar eine sehr günstige Umweltbilanz gegenüber anderen Energieformen aufweist, belastet bei der Herstellung der Module auch die Umwelt. Zudem taugt diese Technologie nur dann was, wenn die Sonne scheint. Im Übrigen ist die Forderung von Umweltaktivisten, umgehend in Deutschland den Klimanotstand auszurufen, eine schwärmerische Forderung. Uns Christen mahnt die Bibel zur Nüchternheit. Das gilt auch im Hinblick auf die Klimadiskussion. In 1. Petrus 1, 13 schreibt der Apostel Petrus: Umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Nüchtern sollen wir Christen sein. Und Nüchternheit erwerben wir Christen, indem wir also unsere Lenden umgürten. Die Frage ist, mit was sollen wir unsere Lenden umgürten? Und wenn wir da ein paar Seiten weiter vorn in der Bibel nachschauen, erhalten wir die Antwort darauf. Paulus schreibt im Epheserbrief: Umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Es ist gut, Aussagen der Klimabewegung mit dem Wort der Wahrheit, mit dem Wort Gottes abzugleichen. Das ist unsere Aufgabe. Denn nur so können wir nüchtern sein. Denn wir Christen sollen nicht blindlings Ideologien folgen. Die Geschichte lehrt uns das. Zweimal in Deutschland. Unser Gott ist nicht das Klima, sondern der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und da ist eben insbesondere auch das Beachten des prophetischen Wortes der Bibel wichtig. Ja, das ist ja nicht umsonst, steht das in der Bibel, das prophetische Wort, sondern es bewahrt uns vor schwärmerischen ideologischen Gedanken. Deshalb ein prophetisches Wort noch zum Schluss. Für viele Menschen ein Geheimnis, obwohl es schon 2300 Jahre in der Bibel steht. Das zweite Kommen Jesu, welches vor uns allen liegt, ist verbunden mit einer überwältigenden grünen Verheißung, die wir beim Propheten Jesaja lesen können. Da heißt nämlich: Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Da ist auch die Sahara gemeint. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanons ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Libanon. Im Moment kahl. Da gibt es keine Bäume mehr, großartig. Aber das soll eine Herrlichkeit wieder sein. Früher gab es da mal viele Bäume auf dem Libanon. Denn Salomo ist beliefert worden mit Bäumen für seinen Tempelbau in Jerusalem vom Libanon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen. Das ist nicht nur übertragen gemeint, das ist tatsächlich gemeint. Und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Liebe Gemeinde, das ist nur der einzige Grund, warum nur einem alle Ehre gehört: Jesus, dem Messias. Und es ist gut, wenn wir ihm nachfolgen. Und sein Aufruf, folge mir nach, gilt auch heute noch. Dazu sind wir alle eingeladen. Amen.